Okay. Semke pani shen dun du yang dai zokpe chang chuk du. Das ist die Präsentation von Bodhicitta in der Abhisamayalamkara. Ihr erinnert euch, die Abhisamayalamkara ist das Ornament der klaren Erkenntnis, das Meister Asanga aufgeschrieben hat und das dem kommenden Buddha Maitreya zugeschrieben wird. Maitreya hat es Meister Asanga diktiert. Es ist die kurze Definition von Bodhicitta, was natürlich beinhaltet, dass es eine lange Definition auch gibt. Semkye heißt Bodhicitta. Shendun heißt zum Wohle anderer. Du ist der Wunsch. Yangdai Tsokbai bedeutet vollkommen. Und Changchub ist die Erleuchtung. Bodhicitta ist definiert als der Wunsch, die vollkommene Erleuchtung zu erlangen, zum Wohle aller Wesen. Das ist die kurze Definition, die solltet ihr können. Sie enthält im Grunde zwei Elemente, nämlich selbst die Buddhaschaft zu erreichen und anderen Wesen zu helfen. Wie bei der Zuflucht, die ebenfalls zwei Elemente enthält, Angst und Vertrauen. Bodhicitta wird auch der Geist mit den zwei Wünschen genannt, vollkommene Erleuchtung zu erlangen und anderen zu helfen. Die längere Definition des Wunsches nach Erleuchtung lautet wie folgt in meiner Übersetzung. Erstens ist es die grundlegende geistige Bewusstheit, die zum großen Fahrzeug gehört und die sich darauf konzentriert, die völlige Erleuchtung zum Wohle aller Wesen zu erlangen und die gepaart ist mit dem Geisteszustand, der damit verbunden ist, nämlich dem Streben danach, die vollkommene Erleuchtung zu erreichen. Zum Zweiten ist es ein Wissen des großen Fahrzeugs, das als Tor dient oder etwas in dieser Art, um den Mahayana-Pfad zu beschreiten und das ein Bestandteil ist der aktiven Seite der grundlegenden Unterteilung in Absicht und Handlung. Im Text, im Reading, ist es wie folgt formuliert. Zuerst ist es das zum großen Fahrzeug gehörende mentale Bewusstsein, welches darauf fokussiert ist, Erleuchtung zum Wohle aller zu erlangen und welches mit einem Geisteszustand einhergeht, der mit ihm in Verbindung steht, dem Bestreben, vollständige Erleuchtung zu erlangen. Zweitens ist es ein zum großen Fahrzeug gehörendes Wissen, das als eine Tür zum großen Fahrzeug dient oder etwas in der Art und welches in dem Betätigungsbereich der zwei üblichen Einteilungen in Absicht und Handlung beinhaltet ist. Das findet ihr im Reading und könnt es dort in Ruhe nachlesen. Zum einen und zum anderen nehmen wir das Ganze jetzt richtig auseinander und definieren und analysieren das. Das große Fahrzeug ist der Mahayana-Pfad und echtes Bodhicitta zu entwickeln, bedeutet auf dem Mahayana-Pfad zu sein. Solange man noch kein echtes Bodhicitta entwickelt hat, ist man noch nicht wirklich auf dem Mahayana-Pfad. Das Wort Semkye bedeutet im Geist den Wunsch nach Buddhaschaft zu entwickeln. Und es gibt in dieser Klasse, in dieser Unterteilung, drei Arten von Buddhaschaft. Diese Art der Unterteilung gehört zur Schule des mittleren Weges, der Madhyamika. Madhyamika wird wiederum in zwei unterschiedliche Schulen unterteilt, nämlich die Svatantrika und die Prasangika, wobei Prasangika die höhere der beiden Schulen ist. Unsere Übertragungslinie gehört zwar zur Madhyamika Prasangika, also der höchsten Schule. Diese Präsentation jedoch, über die wir heute reden, ist eine der Madhyamika Svatantrika. Die Schulen hatten wir im ACI Kurs 1 in der Klasse 9. Und wer mag, kann da gerne noch mal reinhören. Die Klassen sind ja alle online zugänglich. Madhyamika Svatantrika sagt also, es gibt drei Wege, um die Buddhaschaft zu erlangen. Und jeder dieser Wege hat ein eigenes Ziel am Ende. Gisela nennt sie Spuren, Tracks, drei Spuren. Auf der ersten Spur befinden sich die sogenannten Hörer. Ihr Ziel ist es, ein Ahad zu werden. Wir hatten in Klasse 1 über einen Arya gesprochen. Das ist jemand, der oder die die Leerheit direkt gesehen hat. Ein Ahad ist ein Mensch, der die Leerheit direkt gesehen hat und dazu bereits all seine negativen Emotionen und Gedanken überwunden hat. Und das ist die Definition von Nirvana, das Überwinden der eigenen Negativität. Diese Gruppe auf der ersten Spur heißt deshalb Hörer, weil sie den Mahayana-Dharma hören können und ihn auch weitergeben können, ihn aber nicht praktizieren können. Das Ziel der Hörer ist also, ihr eigenes Nirvana zu erreichen. Sie sagen von sich selbst, sie haben nicht die Fähigkeiten, die vollkommene Erleuchtung, also die Buddhaschaft, zu erlangen. Das sei zu schwierig oder unmöglich für sie. Auf der zweiten Spur sind die sogenannten Self-Made Buddhas. Sie heißen bei uns auch Alleinverwirklicher, aber Gisela findet, dass es keine so gute Übersetzung ist. Und deshalb nennen wir sie jetzt einfach Self-Made Buddhas, wie im Englischen auch. Sie sind eine Stufe weiter. Und dann gibt es als dritte Spur die Mahayana-Buddhisten. Alle drei haben die fünf Pfade oder Entwicklungsstufen gemeinsam. Den Pfad der Anhäufung von gutem Karma, den Pfad der Vorbereitung, den Pfad des Sehens, den Pfad der Gewöhnung und den Pfad des Nicht-mehr-Lernens. Diese drei Gruppen haben die gleiche Unterteilung in die fünf Pfade. Aber die Erkenntnisse sind unterschiedlich, je nach Spur, der man folgt. So heißt es. In dieser Schule spricht man auch von den drei Arten der Erleuchtung. Und darum heißt es auch in der Definition von Bodhicitta, dass wir die vollkommene Erleuchtung erlangen wollen, im Unterschied zu den Hörern und Self-Made-Buddhas. Man fragt sich natürlich, sind die Self-Made-Buddhas echte Buddhas? Und die Antwort ist nein, denn das Ziel der Self-Made-Buddhas ist Nirvana. Self-Made bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sie es alleine geschafft haben, ohne Lehrer ihr Ziel zu erreichen. Und wie konnten sie das erreichen ohne Lehrer? Nur, weil sie in unzähligen vorherigen Leben unzählige Lehrer hatten. Das ist der einzige Weg. Und deshalb findet Gisela die Übersetzung Alleinverwirklicher nicht treffend. Das Ziel von Hörern und Self-Made-Buddhas ist Nirvana. Das Ziel von Mahayana-Praktizierenden ist die vollkommene Erleuchtung zum Wohle aller Wesen. Auch ein Nirvana, aber unter dem Einfluss von Mahayana-Bodhicitta erreicht, dem Wunsch, allen anderen Wesen zu helfen. Die Gemeinsamkeit dieser drei Spuren ist das Beenden der Negativität im eigenen Geist und der Unterschied ist, dass bei einem Mahayana-Praktizierenden durch den Einfluss von Bodhicitta gleichzeitig alle Hindernisse zur Allwissenheit überwunden werden. Das zeichnet einen Buddha aus, alles zu wissen. Er sieht gleichzeitig alles, was geschieht, was in der Vergangenheit war und was sein wird, in einem einzigen Moment. Ihr erinnert euch, Samkhya ist der Wunsch, Buddhaschaft zu erreichen. Samkhya ist ein anderes Wort für Bodhicitta. Wir unterscheiden also auch zwischen Bodhicitta, dem Wunsch nach Erleuchtung, und Mahayana Bodhicitta, dem Wunsch nach völliger Erleuchtung zum Wohle aller Wesen. Es gibt diese drei Arten von Samkhya, je nach Spur, auf dem sich ein Praktizierender befindet. Als Brigitte in Hamburg war, haben wir kurz darüber gesprochen. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass Hörer oder Self-Made Buddhas ebenfalls sehr großes Mitgefühl und tiefe Liebe zu anderen Wesen entwickelt haben. Der Unterschied zu uns Mahayana-Buddhisten ist vielleicht eher eine Art von Bescheidenheit. Für sie ist es unvorstellbar und unerreichbar, die Buddhaschaft zu erlangen. Wobei sich natürlich andererseits alle Buddhisten wiederum einig sind, dass am Ende des Tages alle Wesen die Buddhaschaft erlangen werden. Zurück zur ausführlichen Definition von Bodhicitta. Erstens ist es die grundlegende geistige Bewusstheit, die zum großen Fahrzeug gehört und die sich darauf konzentriert, die völlige Erleuchtung zum Wohle aller Wesen zu erlangen und die gepaart ist mit dem Geisteszustand, der damit verbunden ist, nämlich dem Streben danach, die vollkommene Erleuchtung zu erreichen. Wir nehmen die Definition jetzt weiter auseinander und betrachten genauer, was im Einzelnen mit den Formulierungen gemeint ist. Das hilft uns, besser zu verstehen, was Bodhicitta eigentlich ist. Die erste Qualität, die zu Bodhicitta gehört, ist Bewusstheit. Im Sinne von simplen Gewahrsein. Wie morgens aufwachen und, ohne es richtig zu merken, sich dem, was ist, bewusst zu sein. Ein so natürlicher Geisteszustand ist Bodhicitta. Völlig natürlich. Ohne etwas zu wollen oder ohne große Emotionen dabei und ohne eine Spur von Negativität wie Ärger, Eifersucht und so weiter. Hier wird eine wichtige Unterscheidung gemacht zwischen dem grundlegenden Geisteszustand einerseits und Gefühlen oder Emotionen andererseits, die in unterschiedlicher Stärke kommen und gehen. Diese sind nicht gemeint, sondern es geht um diese grundlegende Bewusstheit. Nicht Liebe, nicht der Wunsch, kein Bestreben, kein Verlangen, sondern eine natürliche Bewusstheit. Unser Bewusstsein durchdrungen von Bodhicitta. In dem Moment, in dem wir wahres Bodhicitta erlangen, haben wir das starke Verlangen nach zwei Dingen in unserem Geist. Ein Buddha zu werden und allen Wesen zu helfen. Im Buddhismus heißt es, dass es uns nicht möglich ist, uns zur gleichen Zeit auf zwei Dinge zu konzentrieren. Es heißt, wir als normale Menschen können unseren Geist nur auf ein Objekt zur Zeit fokussieren. Entweder wir konzentrieren uns aufs Teaching oder wir denken ans Abendessen. Beides gleichzeitig ist nicht möglich. Wenn wir ärgerlich sind, können wir nicht gleichzeitig ein konträres Gefühl haben. Es ist möglich, ein ergänzendes Gefühl zu haben, aber kein gegenteiliges Gefühl. Der Wechsel unserer Gefühle und Gedanken ist so schnell, dass wir uns täuschen und denken, sie wären gleichzeitig. Aber wie Geshe-la zitiert, ist es so, als würden wir einzelne Rosenblätter aufeinander legen und da durchschießen. Und wenn das Geschoss durchzischt, hat man den Eindruck, als sei es eine Schicht. In Wirklichkeit aber sind es ganz viele Rosenblätter hintereinander. Die Zustände in unserem Geist ändern sich mit einer solch hohen Geschwindigkeit, dass es uns trügerischerweise scheint, als wären mehrere Gefühle gleichzeitig möglich. Mit der Bewusstheit in unserer Definition von Bodhicitta ist der Geisteszustand gemeint, der unter den ständig wechselnden Gefühlen und Gedanken liegt. Der geistige Boden, auf dem die beiden Wünsche existieren können, sozusagen. Diese Unterscheidung ist wichtig für die Hausaufgabenfrage Nummer 2. Ist Bodhicitta unser Geist oder die Gedanken in unserem Geist? Und aus buddhistischer Sicht ist es unser Geist, aber erst, wenn er durchdrungen ist von diesen beiden Gedanken. Nächster Punkt ist, es heißt geistiges Bewusstsein. Erstens ist es die grundlegende geistige Bewusstheit, die zum großen Fahrzeug gehört und so weiter. Dieser Punkt ist wichtig, weil wir 6 Arten von Bewusstsein unterscheiden. Die 5 Bewusstheiten der Sinne und als 6. das geistige Bewusstsein. Und hier geht es eben um das geistige Bewusstsein. keiner würde von uns wahrscheinlich annehmen, dass es sich bei der grundlegenden Bewusstheit um die Bewusstheit unseres Geruchssinnes handelt oder um die sensorische Bewusstheit. Diese Unterscheidung wurde gemacht, weil ein Buddha tatsächlich in der Lage ist, mit jeder einzelnen seiner sensorischen Bewusstheit alles andere wahrzunehmen. Damit wir das nicht verwechseln, heißt es in der Definition geistiges Bewusstsein. Weiter geht's mit, die sich darauf konzentriert, die völlige Erleuchtung zum Wohle aller Wesen zu erlangen. Warum also heißt es hier völlige oder vollkommene Erleuchtung? Weil mit Erleuchtung bei den Hörern und den Self-Made Buddhas etwas anderes gemeint ist. Mit Erleuchtung meinen diese beiden Gruppen den Geisteszustand eines Arhats, der die Leerheit gesehen hat und all seine Negativität überwunden hat, der jedoch nicht die Allwissenheit eines Buddhas erlangt hat. Deshalb reden wir im Mahayana-Buddhismus von der völligen Erleuchtung. Über diese Punkte wird im Kloster leidenschaftlich debattiert. Gischler sagt, dass selbst er es schwierig fand, diese unterschiedlichen Erklärungen zur Erleuchtung ganz zu verstehen. Unsere Präsentation bezieht sich auf Maitreya und Meister Asanga, doch gibt es Darlegungen von Lord Atisha, der wieder eine andere Position vertritt. Nun kriegt man vielleicht den Eindruck, dass es nicht so wichtig ist. Warum sollten wir uns eine Stunde lang damit beschäftigen? Und der Grund ist, die Debatte über diese scheinbar so unwichtigen Details führt dazu, dass wir uns das Essentielle, das wirklich wichtige Wissen erschließen können. Und es ist ein Training für unseren Geist, über diese Dinge nachzudenken, anstatt jetzt vor dem Fernseher zu sitzen. Das hält uns nah am Dharma. Wenn wir über diese Details debattieren oder sie in unseren Köpfen analysieren, werden wir die wichtigen Essentials im Erinnern nicht vergessen. Gischela sagt auch, wenn wir das auf diese Weise studieren, führt uns das dazu, dass wir uns die gleichen Fragen stellen wie die großen Meister. Und das wäre natürlich ein sehr schönes Resultat. Gischela sagt auch, dass das Studium dessen, was genau die Leerheit nicht ist, uns dazu bringt, die Leerheit zu verstehen. Und übrigens erzählt er in dieser Klasse, die er 1993 gehalten hat, über das Buch vom Panchen Lama, The Angel Debates the Devil. Ein Buch, das genau davon handelt, nämlich was die Leerheit nicht ist. Und er sagt in dieser Klasse, dass er das Buch eines Tages übersetzen möchte. Und wenn ihr ein bisschen verfolgt, was Gischela gerade so macht, welche Teachings er anbietet, dann wisst ihr, dass er genau jetzt das Buch übersetzt und die Teachings dazu gibt, 18 Jahre später. Das fand ich erstaunlich und interessant auch, wann die Samen aufgehen und dass wir gerade jetzt auch diese Klasse hören. Ein weiterer Grund dafür, dass wir Zuflucht und Bodhicitta studieren, ist, dass sie zu den Qualitäten eines Buddhas gehören. Die Prajnaparamita beginnt mit der Behandlung von Zuflucht und Bodhicitta in Verbindung zu einem völlig erleuchteten Wesen. Und wenn wir verstehen, warum die einzelnen Bestandteile der Formulierung wichtig sind und welche Bedeutung sie haben, verstehen wir auch den Inhalt der Definition. Okay, die letzte Formulierung, zum Wohle aller Wesen. Mit dieser Zusage schließen wir die beiden anderen Ideen von Erleuchtung der Hörer und Self-Made Buddhas aus. Das ist auch wieder ein Bekenntnis zum Mahayana-Pfad. Lass uns zum Ende noch mal kurz zusammenfassen. Die Definition lautet, und wie gesagt, das findet ihr im Reading. Erstens ist es die grundlegende geistige Bewusstheit, die zum großen Fahrzeug gehört und die sich darauf konzentriert, die völlige Erleuchtung zum Wohle aller Wesen zu erlangen und die gepaart ist mit dem Geisteszustand, der damit verbunden ist, nämlich dem Streben danach, die vollkommene Erleuchtung zu erreichen. In den Hausaufgaben wird gefragt, was ist nicht der Wunsch nach Erleuchtung? Könnte aber mit diesem verwechselt werden, wenn wir das Wort grundlegend weglassen würden. Wenn wir nicht von der grundlegenden geistigen Bewusstheit reden würden, sondern nur von den beiden Wünschen, Was könnte das Problem sein? Wir könnten fälschlicherweise annehmen, dass einer der beiden Gedanken oder Wünsche schon Bodhicitta wäre. Und um das zu verhindern, müssen wir von dem grundlegenden geistigen Bewusstsein reden, welches durchdrungen ist von den beiden Wünschen. Es ist eine der Qualitäten, die einen Buddha ausmachen. Und warum ist das wichtig? Weil unser Geist sich nur auf einen Gedanken zur Zeit konzentrieren kann. In der nächsten Frage heißt es, warum brauchen wir den Hinweis auf geistige Bewusstheit in der Definition? Was könnte man missverstehen? Wir könnten das verwechseln mit dem sensorischen Bewusstsein. Ihr erinnert euch, es gibt 6 Arten von Bewusstsein und ein Buddha erfährt mit jedem einzelnen Bewusstsein alles, was ist. Er hört alles mit seinem Zeh und sieht alles mit seinen Ohren. Er hat eine direkte Erfahrung der Leerheit mit seinem Geruchssinn und alles ist durchdrungen von grenzenloser Liebe. Aus diesem Grund ist der Begriff geistig von Bedeutung. Denn in der Prajnaparamita wird die Definition in Bezug zu erleuchtenden Wesen gesetzt. Im nächsten Teil des Satzes heißt es, die zum großen Fahrzeug gehört, also die grundlegende geistige Bewusstheit, die zum großen Fahrzeug gehört. Was ist der Grund für diese Formulierung? Aus dieser Fragestellung ergibt sich eine weitere Frage. Existiert eine allumfassende Liebe, die sich auf alle Wesen bezieht und die nicht zum Mahayana-Pfad gehört? Und die Antwort ist ja. Diese Liebe existiert. Und auf Englisch heißt sie Sugarcane Bodhicitta, eine Art zuckersüßer Liebe, die noch nicht völlig echt ist. Sie heißt deshalb Zuckerrohr Bodhicitta, weil sie aussieht und schmeckt wie echtes Bodhicitta, aber innen noch hohl ist. Es ist eine Art Vorstufe zum echten Bodhicitta. Etwas, das wir üben müssen, das wir bewusst anwenden und in unserem Geist erzeugen müssen. Das echte Bodhicitta geschieht vollkommen spontan. Es ist. Und es ist durchdrungen und erfüllt von tiefster Liebe, die zu anderen strömt. Und die bereit ist, alles für andere zu tun. Das echte Bodhicitta ist kein Konzept, das man sich erst bewusst machen muss oder erinnern muss. Und hier beginnt der Mahayana-Pfad mit echtem Bodhicitta. Schließlich heißt es in der Definition vollkommene Erleuchtung. Das bezieht sich auf die Unterscheidung zu den Höheren und den Self-Made-Buddhas, die weder ihr Ziel allein erreicht haben, noch echte Buddhas sind, sondern die ihr individuelles Nirvana zum Ziel haben. Und die letzte Frage für heute lautet, was könnte missverstanden werden, wenn wir die Worte zum Wohle aller Wesen auslassen würden? Also, was sieht aus wie Bodhicitta, ist es aber nicht, wenn es nicht alle Wesen mit einschließt. Und dazu sagt Geshe-la, das ist wie mit den Mönchsgelübden. Mönche haben 253 Gelübde, Nonnen haben 364. Und wenn du als Nonne sagst, okay, bei der Zeremonie von all meinen 364 Gelübden werde ich 363 Gelübde halten. Ich verstehe sie und bin völlig einverstanden damit. Aber dieses eine, das passt nicht zu mir, das kann ich nicht erfüllen, da kann ich nicht dahinterstehen. Mit einer solchen Haltung werden sich die Gelübde nicht im eigenen Geist formen. Auch wenn man die Robe trägt und all die vorgeschriebenen Rituale macht, ist man dann keine Nonne. Und genauso verhält es sich mit dem echten Bodhicitta. Es bezieht sich auf alle Wesen, jedes einzelne. Und kein Wesen ist von dieser Liebe ausgenommen. Und das war die Klasse für heute. Gibt es dazu irgendwelche Fragen?
Wird das irgendwann wieder online gestellt, Silvia? Ich muss es ganz dringend, glaube ich, noch ein paar Mal hören, weil ich habe einen totalen Quirl im Kopf.
Ja, natürlich. Das okay. wird online gestellt. Und guckt euch die Class Notes an. Wie ist es um dein Englisch bestellt? Dein Englisch ist gut, ne?
Ja.
Ja, genau. Da sind diese Essenzen auch nochmal zusammengefasst.
Okay, ich sehe es nochmal durch, aber ich würde es mir auch gerne auf Deutsch nochmal anhören.
Absolut, absolut. Das stelle ich heute wieder online, genau.
Danke.
Okay, hier ist aber, also ich muss tatsächlich nochmal hören, nochmal lesen.
Ja.
Ja, ich habe zuerst mal Titel gelesen, was ist Nirvana und ja, das Thema heute.
Mhm. Okay.
Und bin ein bisschen. Im Moment.
Ja.
Also, ich glaube, über Teaching, ich kann sagen, erst am nächsten Wochenende, wenn ich die Zeit dann alles verarbeite.
Ja. Also, jetzt lasst das erstmal wirken. Ihr habt auch die Möglichkeit, eine E-Mail zu schicken und da eine Frage zu stellen. Guckt euch die Class Notes an, guckt euch das Reading an. Wenn man sich mit den Hausaufgaben beschäftigt, dann wird das auch nochmal klarer. Und Elena hat mich gebeten, kannst du nochmal wiederholen, bitte? Gute Idee. Genau.
Wenn ich Hausaufgabe lese und nochmal den Teaching höre,
ja,
das weiß ich nicht.
Ja, genau. Ja.
Jedenfalls, danke.
Sehr gerne.